Schönen guten Morgen und herzlich willkommen im Le Brunch in Episode 3493 am 27. Oktober 2024. Ist eure Männercrew heute am Start? Micha, Michi und Manu, die drei M's.
Die männlichen M's.
Die männlichen M's des Insert Moin Podcasts. Guten Morgen, ihr beide.
Morgen.
Morgen.
Wir haben einen wunderschönen Cast für euch vorbereitet, reden unter anderem über Mario Party, Jamboree, Halls of Torment, Drover, Tomb Raider wird fallen, ich war auf einer Sim Racing Expo und die News. Die News, da gibt es auch einiges Schönes, glaube ich, wo wir uns vernerden können. Letzte Woche gab es drei Premium-Episoden, einmal Le Brett mit Kron.
Die war sogar frei zugänglich dieses Mal, weil wir als kleine Entschuldigung so lange nicht mehr gepodcastet haben, weil Krone und ich so beschäftigt waren, dass wir keinen Termin gefunden haben. Und dann haben wir nicht nur 7 und noch einen Messerblock in den Podcast reingeschmissen.
Wow.
Also richtig volles Paket, richtig volle Tüte. Le Brett mit 7 aktuellen Brettspielen, Eindrücken von der Spielemesse. Also da ist für alle was dabei und wir wurden im Discord schon beschimpft, dass wir fast alle Spiele gut fanden. Jetzt muss man sich natürlich alle 7 Spiele kaufen. Also bitte hören okay. Mit eigener Gefahr.
Mhm. Ja, und wahrscheinlich müssen auch ein paar die VR-Headset wieder entstauben. Du hast mit meinem Heise-Kollegen Jan Wöbeking gesprochen über Batman Arkham Shadow.
Genau, ehemaliger 4Players-Redakteur. Ist jetzt ja bei dir im Kollegium und auch schon seit Ewigkeiten ein VR-Nerd. Deswegen waren wir natürlich beide sehr scharf auf Batman Arkham Shadow. Ein neues Spiel im Batman Arkham-Universum, habe ich ja hier schon berichtet. Die Preview habe ich jetzt ausführlich gespielt und tatsächlich ist es so groß, es ist wirklich ein vollwertiges Batman Arkham-Spiel. Hat uns beide so ein bisschen überrascht, dass wir gar nicht durch waren zum Embargo-Ende des Termins. Also das werde ich auch noch fleißig weiterspielen und ist richtig gut geworden. Also wenn man irgendwie VR-Zugang hat zu einer Meta-Quest 3 oder Meta-Quest 3S, es lohnt sich wirklich, Batman Arkham Shadow zu spielen. Es ist nicht nur ein gimmicky VR-Spiel, sondern es ist wirklich ein vollwertiges Spiel geworden. Hat sehr viel VR-Sachen, besprechen wir alles im Podcast. Sehr viel so Kämpfe in echten Bewegungen, also muss man richtig boxen und so. Aber hat halt eben auch das, was man von einem Batman-Spiel erwartet, nämlich diesen schönen Mix aus Action, Schleichen, Detektivmodus, Sachen miteinander kombinieren und tolle Sprecher und Sprecherinnen. Also es ist wirklich auch toll, da Harvey Dent, wenn er direkt vor dir steht und Troy Baker ihn halt spricht und so weiter, das ist wirklich toll gemacht. Richtig hochwertige Produktion. Meta hat da richtig Geld draufgeschmissen.
Gehen wir trotzdem davon aus, dass es irgendwann für andere Headsets kommt?
Das ist ein Meta-exklusives Ding. Die haben das Studio Camouflage gekauft und das ist natürlich deren Hauptgrund, jetzt exklusiv Batman Arkham zu haben. Es ist, wird gerade so stark beworben. Meta wirft dieses Spiel kostenlos mit dazu, wenn du jetzt eine Meta Quest 3 kaufst oder eine 3S. Also das ist auch der Launch der 3S, die ja eine günstigere Variante ist, ist so getimed worden, dass es auch zu Batman Arkham rauskommt. Da setzen die ganz, ganz große Stücke drauf. Das wird nicht für andere Konsolen kommen.
Da werde ich, schön, wenn wir ins neue Jahr starten, eine Vorhersage machen, dass es 2025 doch erscheint auf
einem Headset. Mit so viel Abstand könnte ich mir das dann schon vorstellen, aber ich denke nicht in 25.
Bis April auf keinen Fall.
Nee.
Ja. Okay. Und dann gibt es noch ein Interview mit dem Komponisten Oliver Derivier, habe ich das richtig gesagt, von Dying Light the Beast? Olivier?
Ja, genau. Das ist der Typ, der sehr, sehr viele sehr schöne, ikonische Soundtracks gemacht hat, zum Beispiel zu Plague Tale. Das wird wahrscheinlich den meisten Leuten einfallen, die beiden Plague Tale-Spiele, die ich liebe, unter anderem wegen dem Soundtrack. Und aber halt auch Dying Light. Und ich habe ihn im Zuge der Gamescom, als ich mir Dying Light the Beast, das ist die Set-On, das irgendwann nächstes Jahr kommt, und da hat er auch wieder die Musik gemacht und hat auch für den zweiten Teil komponiert. Da habe ich ihn gesprochen und aber nicht nur über Dying Light gesprochen, sondern halt auch allgemein über seine Arbeit als Komponist, wie er vorgeht, was seine Musik ausmacht und so weiter. Und war ein super nettes Gespräch. War sehr witzig.
Alle Gespräche. Ja, Micha.
Er war sehr überrascht, dass ich Get Even gespielt habe. Und das hat direkt so im Vorgespräch so wie, du kennst Get Even, weil er hat auch an vielen Spielen gearbeitet, die total, also kommerziell total untergegangen sind, die so ihre Fans haben. Und Get Even war eins davon. Und er hat sich sehr gefreut, dann auch mal so ein bisschen noch über die älteren Titel wie Remember Me oder so zu reden. Das war sehr cool. Also, achso, vielen Dank, Michi, für dein Lob, dass du jetzt gerade mal eben so einfach dazwischen geworfen hast. Ja, ich freue mich.
Gerne, gerne. Ebenfalls Lob, du hast nämlich noch den Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit an Land gezogen, The Legend of Zelda Echoes of Wisdom vor uns durchzuspielen. Höchstens alle dran. Ich habe es schon zur Seite gelegt. Es gibt eine Verlosung.
Das war ich richtig. So, ich spiele es gerade. Ich finde es auch tatsächlich gar nicht schlecht. Bin sehr überrascht.
Also ist auch nicht schlecht.
Ja, der Look hat mich völlig abgeschreckt, weil ich mag diesen Knuffel-Look nicht so sehr. Aber dann habe ich es jetzt mal ein bisschen gespielt und ich finde es besser als gedacht. Und da habe ich gefragt, ey, wollen wir das nicht vielleicht verlosen? Und Nintendo so, ja. Und ich so auch, ja. Und deswegen verlosen wir das unter allen.
So einfach ist es.
Ja, so einfach ist es, ja. Wir verlosen deshalb ein Exemplar des Spiels, für die Switch natürlich, ein Switch-exklusives Spiel, jetzt gedacht, unter allen Patrons und Steadies. Und ja, das ist alles. Und wie lange geben wir denen Zeit? Das habe ich jetzt noch nicht abgeklärt.
Ende November, dann ist es noch vor Weihnachten.
Oh, da muss man so vielleicht Mitte, oder?
Lass es mal Mitte November sagen.
15.11. ist der Einsendeschluss für eure Euronen und unseren Support.
Genau.
Damit ihr mitmachen könnt. Aktuell läuft ja auch noch ein paar Tage.
Ragnarök. Genau, das ist bis Ende des Monats. Also nur mal zur Erinnerung, da gibt es ein schönes, kleines Paket von Sony. Ich glaube, am attraktivsten dürfte dieser sehr exklusive Controller sein, der die Tattoos von Kratos hat. Und den könnt ihr natürlich auch in diesem Paket gewinnen.
Und boah, weißt du, was geil wäre? So ein Controller, der nicht nur die Tattoos hat, sondern so Haut sich anfühlt wie Kratos Haut.
Ja, das wäre eher der Silent Hill Controller.
Es gibt doch den Sony-Controller für mit Deadpools Hintern oder Xbox-Controller, genau. Und ich möchte bitte gerne, hallo Sony, ich möchte bitte einen Haut-Controller.
Sehr geil.
Mit so Haaren drauf und so, weißt du?
Aber das passt ja bis Mitte November, aber ich glaube, bis dahin habe ich dann auch das Spiel besprochen.
Bis dahin hast du vor allen Dingen schon die nächste Verlosung an Land gezogen. Kleiner Disclaimer hier vielleicht an der Stelle mal. Neben Games, Croissants und Liebe gibt es bei uns auch 120% unabhängigen Journalismus. Auch wenn wir Dinge verlosen, hat das nichts mit unseren Meinungen zu diesen Titeln zu tun.
Nee.
Korrekt.
Wir uns gar nicht reinreden.
Achso, der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, ne? Nicht, dass irgendjemand auf dumme Ideen kommt. Ja.
Genau. Also und kleiner Hinweis, wenn ihr sagt, hey, ich habe schon alle Podcasts durchgehört, dann könnt ihr uns auch auf der Polaris noch angucken. Habe ich jetzt auch auf die Webseite gestellt. Ist jetzt nicht als Podcast veröffentlicht, weil wir finden, das macht mehr Sinn mit dem Bild. Wir hatten ja mit Lisa, mit Toni Eike. Und Eike von auch X4Players, zweimal X4Players, Leute, hier diese Woche. Waren wir ja auf der Bühne, die Anne und ich, und dieses Video, also die Aufnahme, die Nerds da uns jetzt rübergeschickt haben, die das produziert haben, ist jetzt auch live bei uns auf dem YouTube-Kanal oder einfach ihr geht auf insertmoin.de, da ist das Video auch eingebunden und dann könnt ihr unser Nerd-Quiz anschauen, was ihr ja auch schon so ein bisschen durchgesprochen hattet, als wir auf der Polaris waren.
Sehr detailliert, würde ich sagen.
Ja, ihr seid alle Fragen durch. Ich habe nur 5 genommen tatsächlich, das wusstet ihr ja nicht. Aber da seht ihr dann das Video, wenn ihr möchtet.
Sag mal, Manu, bist du wieder zu deinem klassischen Mikro zurückgekehrt?
Ja, natürlich.
Ja, ich höre es doch. Es gibt doch einen Unterschied.
Ja.
Ja, letzte Woche warst du mit einem anderen Mic am Start und ich hatte dir erst ein Lob für das Mic ausgesprochen, aber jetzt muss ich sagen, das hier klingt doch deutlich besser.
Ja, es kostet auch das Dreifache, also wundert mich auch nicht.
Ich habe auch einen Umstieg wieder gemacht und bin so glücklich, dass ich das gemacht habe. Und zwar habe ich nicht mehr das Mikro so per Standfuß vor meiner Tastatur, so zwischen Maus und Tastatur, sondern habe jetzt wieder so einen Schwenkarm, wie Micha den auch rockt, nur habe ich einen, der nicht knarzt, hoffentlich. und das ist ja doch, es ist so viel besser, wenn das einfach so in der Luft schwebt und man das so ranziehen kann und man die freie Hand hat.
Ja, das war nämlich auch
Maus
das
und Tastatur weiter zu.
Das, was ich letztes Mal hatte, war auch so ein Standmikro und da musste ich den Tisch immer so hoch und jetzt habe ich Rückenschmerzen seitdem.
Oh Gott, da kannst du ja vielleicht noch mit der Krankenkasse was aushandeln.
Back to Schwenkarm. der Folgenname. Schwenkarm.
Na gut, dann schenke ich uns jetzt mal den Hauptgang ein. Die Games. Anfangen tun wir mit Mario Party Jamboree von Nintendo. Das neue Mario Party Habe ich auch schon Probe gespielt, als ich da beim Legend of Zelda Event war und das gespielt habe, haben sie auch Jamboree gespielt. Ich hatte viel Freude damit und bin jetzt gespannt, was du sagst, Manu.
Ja, ich habe auch, es kam hier an und mein Sohn und ich natürlich sofort, ist ja nur noch ein Sohn da, ich kann nicht mehr von Söhnen sprechen.
Ja, der ist ja nicht aus der Welt, der kommt bestimmt.
Ja, aber zum Mario Party.
Hat doch online, er muss doch nur die Switch online
Er müsste
machen.
Sich nur eine Switch mal besorgen, ja, das kommt sicherlich noch. Stimmt, das ist nämlich
keine
eine.
Keine zwei Switches.
Nee, tatsächlich habe ich nur eine.
Okay.
Ja. Also, das wäre jetzt aber tatsächlich eine Möglichkeit, denn Mario Party Jamboree kann man jetzt auch online spielen, tatsächlich. Wir haben es jetzt erstmal nur zu zweit ausprobiert, dann halt mit zwei NPCs, die dann dazu geworfen werden in den Pool. Und Mario Party ist weiterhin Mario Party. Also das ist schon sehr gleich gebliebenes Konzept. Es sind halt so Kleinigkeiten, die sich geändert haben. Aber Kurzfazit vorweg, es ist, glaube ich, das beste Mario Party-Paket, was man derzeit kriegen kann. Es ist wirklich vollgepackt mit ganz viel Zeug. Die Grundformel ist gleich geblieben, es sind halt neue Stages dabei, man hat eine Art von Brettspiel, wenn ihr das gar nicht kennt, man würfelt, läuft ein paar Schritte und auf dem Feld ist dann irgendeine Aktion, es sind dann irgendwelche Ereignisfelder, wo man Münzen kriegt oder irgendwelche Shops, wo man irgendwie Gegenstände kaufen kann, die man dann pro Runde einsetzen kann und wie davor auch, nach jeder Runde, wenn jeder gelaufen ist, der Mitspielenden, dann gibt's einen kleinen Battle-Modus, bei dem man dann irgendwie mal gegeneinander antritt, mal ist irgendwie 1 gegen 3, je nach Spieleranzahl, Spielerinnenanzahl ist dann unterschiedliche Minigames, die immer großen Spaß machen, die meistens eine kurze kleine Geschicklichkeitübung sind, manchmal sind Sachen, die man sich merken muss, da rollen 3 Bälle durch die Gegend und da sind Symbole drauf, halt ein roter Panzer und 2 Fliegende und du musst halt sagen, ah, was war dann die Frage? Dann kommt eine Frage, welcher dieser 3 Kugeln hat den Panzer mit weißen Flügeln? Und so, ich habe auf was ganz anderes geachtet oder so. Manchmal sind es Balance-Spiele, die man irgendwie, wo man irgendwelchen Eisblöcken ausweichen muss und so weiter und so fort. Macht großen Spaß, ist sehr, sehr lustig, ist genauso unfair wie immer.
Ja, genau.
Und deswegen,
hat halt den Mario Kart-Charme damit bei,
genau.
Dass ein großer Zufallsfaktor
extrem.
Auch dem am besten Spielenden da draußen durchaus den Sieg verwehren kann.
Also als klassischer Brettspieler fühlt sich das ein bisschen unfair an. Das ist halt bei Mario Party so. Aber deswegen haben wir dann, wenn man es einmal gespielt hat, also wenn man eine Partie gespielt hat, dann schaltet sich der Profi-Modus frei. Und der ist dann ein bisschen fairer. Also da klaut man immer gleich viel Münzen, zum Beispiel, wenn man den Huibu, den Geist da einsetzt.
Ah, cool, den Huibu, ja. Wenn das Nintendo hört.
Ja. Der klaut dann immer 15 Münzen und dann kommt kein Minigame, wo man es abwehren kann. Man fängt mit einem Item an. Man kauft auf den Sachen immer die gleichen Gegenstände. Also es ist ein bisschen weniger randomized. Die Minispiele bleiben natürlich gleich. Aber du hast so ein bisschen einen Profi-Modus, der sich ein bisschen fairer anfühlt. Was aber weiterhin so unfair bleibt, ist, dass du, dass die Sterne, um die geht's ja im Endeffekt, dass die halt irgendwo erscheinen und du halt da jetzt nicht wirklich eine große Entscheidung treffen kannst.
Direkt davor stehen und
genau.
Dann muss der andere nur noch mit einem Spezialwürfel, eine 1, 2 oder 3 würfeln, hat halt so eine Dreierchance. Vor allen Dingen gibt's ja auch die Möglichkeit, die dann langsam zu haben, sodass du wirklich fast keinen Zufallsfaktor drin hast, ob du jetzt eine 2 würfelst.
Nee, also du hast halt extrem diese Schwankungen drin. Ich habe eine grüne Säule, die hat mich eine Münze gekostet, die habe ich benutzt und wo komme ich raus? Direkt vorm Stern. So, weißt du? Und bei der anderen Partie bin ich halt immer falsch gelaufen. Die Stages sind aber wirklich ganz cool. Du hast jetzt so eine Mall dabei.
Der Regenbogen-Kaufpalast,
total witzig. Und dann kommen NPCs und machen eine Sales-Woche. Dann ist alles günstiger. Und die große Änderung Jamboree bedeutet, dass jetzt andere Charaktere, die nicht im Spiel sind, also was weiß ich, Donkey Kong oder Yoshi, tauchen dann auf, stehen irgendwo als Charaktere und die kannst du dann einsammeln. Also irgendeiner muss dann dran vorbeilaufen, dann gibt's ein spezielles Minispiel, die ein bisschen länger und größer sind als die Hauptminispiele und die gibt's wirklich nur, wenn dieser Charakter auftaucht. Also bei Yoshi zum Beispiel gibt's eine richtige Yoshi-Wettrennen, wo du wirklich im 3D-Mario-Plattform Stage eine ganze Stage langlaufen musst mit Yoshi und wirklich auch hüpfen musst und so. Dauert dann 4-5 Minuten so. Und wer als erstes dann da im Ziel ist, der kriegt dann Yoshi als Begleit. Also so ähnlich wie bei Mario Kart Double Dash hast du dann quasi einen im Anhänger dran. Der läuft dann mit dir mit oder auf der Rennstrecke hast du den dann wirklich auch im Auto sitzen und der verdoppelt dann alle Belohnungen. Das ist richtig krass. Auch wenn du einen Stern einsammelst, kriegst du 2 Sterne. Also das lohnt sich richtig, dann auf den hinzuspielen. Und wer den einsammelt, hat einen kleinen Startvorteil bei dem Minigame. Also richtig coole kleine Neuerungen dabei. Macht großen Spaß. Also werde ich, glaube ich, ja, auch immer wieder auspacken.
Bei den Minispielen war keins dabei, bei dem Probespiel, was ich gemacht habe, was ich doof fand. Mhm. Während gerade so die N64-Ära, da gibt es mit, ich glaube, Mario Party 3 oder 4 ist es, was ich besonders gut fand. Aber alle anderen sind teilweise so unfair und doof designt, dass man halt Glück haben muss und wirkliche Favoriten hat bei den Minigames. Ja. Hatte ich bisher nicht. Ich will nochmal alle teilhaben lassen an den wunderschönen Wordings hier. Das ist ja Videospielkultur zum Genießen. Regenbogen-Kaufpalast ist die angesprochene Stage. Dann haben wir noch die Goomba-Lagune, wo einfach schöne Feelings sind, so mit Insel-Vibes und einem Goomba-Vulkan. Dann den Meisterwürfler, das Meisterwürfler-Motodrom, eine Rennstrecke à la Mario Kart. Den Mega-Wigglers Leckerwald, den hatte ich gespielt. Da ist in der Mitte so ein Wiggler, der Mario, wer Mario World gespielt hat damals, wenn man
die Würmer,
auf die Rücken,
ja.
Genau, diese Würmer, diese gelben, wenn man ihnen auf den Rücken geht, können sie einem natürlich eine Abkürzung bieten, aber sie können auch rot werden und dann sind sie natürlich sehr schnell und man wird irgendwo runtergeworfen und hat dann Nachteile davon. Dann gibt es noch das Westernland, das sieht halt aus wie so ein Western-Szenario, relativ generisch. Marios Regenbogenburg, da hätte ich ja richtig Bock drauf, so eine Wolkenwelt. Und Bowsers Finsterhort, die mir für eine Partystimmung deutlich zu düster wäre mit ganz viel Magma, Lava und dem bösen Bowser.
Was auch geil ist, Bowser ist ja als Charakter drin und man hat dann so einen Fake-Bowser. Also es wird dann wirklich auch storymäßig erklärt, dass ein, der heißt nicht Fake-Bowser, der heißt irgendwie Pseudo-Bowser, irgendwie so einen komischen Namen.
Es gibt doch so einen Schatten-Bowser
allgemein
in dem Ding.
Ja. Und man sieht halt quasi, wie so ein anderes Viech verwandelt wird, damit es kein echter Bowser ist. Das ist nur so eine Projektion. Fand ich ganz süß.
Ich mag es halt, dass Nintendo da auch einlenkt und einem jetzt hier die vielen Einstellmöglichkeiten gibt, die Erfahrung an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das ist ja was sie auch bei Mario Kart 8 jetzt gut gemacht haben, dass man da einfach nur Rennen fahren kann, auch komplett ohne die Extras. Und dann sind auf einmal auch so Simracer wie ich angetan und machen richtige Rennduelle, wo es wirklich um den Skill geht, wie man jetzt um die Kurven fährt und da die Schnelligkeit ausnutzt mit Windschatten und allem. Oder auch bei Mario Tennis, wo es auch die Möglichkeit gibt, die Extras auszuschalten. Extras sind eine coole Sache, bringen halt viel Trubel rein, aber man kann auch einfach den Sport genießen, wie bei einem Mario Tennis oder Golf. Finde ich schon super.
Ja.
Machen sie genau richtig.
Und es ist natürlich auch noch vollgepackt mit lauter Kleinkram, was man abseits von Mario Party, dem Brettspiel, dann machen kann. Also du kannst da noch so eine Art kleinen Mini-Solo-Modus machen, wo du gegen Bowser vorgehst, habe ich noch nicht ausprobiert. Kannst ganz viel Bilder sammeln,
also
Collection-Kram.
Also ein Koop-Modus ist das, genau. Richtig,
genau.
Ja.
Also richtig viel drin, richtig dickes Paket auf jeden Fall.
Ja, das lohnenswerteste Mario Party seit einer ganzen dicken Weile, seit der Wii-Ära vielleicht.
Ja.
Ja, ich war ja auf der Sim Racing Expo in Dortmund, gar nicht weit weg von dir, Micha, und habe da einige neue Neuigkeiten ausprobiert. Großer Titel, der dort vorgestellt wurde, war Assetto Corsa Evo. Das ist das dritte Assetto Corsa. Das erste ist ja lange ein PC-exklusiver Titel, der durch die Mod-Szene auch heute noch sehr, sehr relevant ist. Das zweite hieß dann Assetto Corsa Competizione, war so ein GT3 oder hauptsächlich auf GT-Fahrzeuge fokussiertes Rennspiel, das auch auf der Konsole zum Beispiel dann durchaus ein Following hatte. So, und jetzt kommt nach langer, langer Wartezeit ein quasi Nachfolger zum ersten, also wieder mit Straßenwagen, mit großen Arealen, die es einfach nur zu befahren gibt. Also nicht nur noch der Fokus auf GT, sondern wieder der volle Zirkus, ein bisschen vergleichbar sogar mit Gran Turismo, nur halt noch freier. Also sie haben angekündigt, dass sie zum Beispiel rund um den Nürburgring, kannst du dann nicht nur auf dem Nürburgring, auf der Nordschleife rumfahren, sondern dann auch zum Beispiel über den Parkplatz in die Areale um den Nürburgring, wo es ja wahnsinnig viel Spaß macht, in den Wäldern Auto zu fahren, einfach rumfahren und mit deinen anderen Leuten online Spaß zu haben. Ist etwas, was auch schon in Assetto Corsa durch Mods sozusagen, durch die Community ermöglicht wurde, aber halt wahnsinnig viel Aufwand ist. Von daher finde ich es sehr, sehr cool, dass sie das Feature zum Beispiel mitnehmen wollen und selber professionell anbieten. Auf der Sim Racing Expo gab es drei Rennstrecken zu fahren. Jetzt muss ich mir nochmal zurückerinnern, genau welche. Das waren einmal der Hyundai i30 auf Brands Hatch. Das war so eine ganz klassische Einsteigererfahrung. Fast schon Werbung halt von Hyundai für den i30. Ist mal relativ standardmäßig rübergefahren. Und bei den zweiten und dritten wurde es schon interessanter. Da gab es nämlich dann den Wetterwechsel. Also auch Assetto Corsa hat jetzt dann wie iRacing eine echte Pfützenberechnung und Nässe, abtrocknende Nässe und Pfützenbildung und all sowas. Und zwar gezeigt auf mit dem Alpine bin ich gefahren. Das ist schon ein relativ schnelles Fahrzeug. Und in Australien auf dieser bergigen Strecke fällt mir gerade nicht ein, wie sie heißt. Ist aber auch wurscht. Auf jeden Fall war das durchaus überzeugend, hat mir Spaß gemacht. Es ist nicht ganz so schwer wie in iRacing, bleibt also ein bisschen zugänglicher. Das war eh schon immer bei Assetto Corsa so ein bisschen die Sache, dass es nicht ganz so hardcore ist wie iRacing. Und das scheinen sie auch hier weiterhin zu unterstreichen. Man kann den Wagen also durchaus noch beherrschen. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Gamepad, da wird es dann immer noch sehr, sehr schwierig. Also es ist immer noch ein Spiel, das sich an die Menschen da draußen richtet, die simulieren wollen, die auch in Hardware investieren. Das ist ganz klar die Hauptzielgruppe dieses Titels und auch PC. Aber eine Konsolenfassung soll durchaus folgen. Und das dritte war dann der Tag-Nacht-Wechsel, den sie jetzt auch bieten. Da sind wir auf Imola gefahren. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Sehr, sehr schöne Lichteffekte. Da ist die neue Grafik-Engine, die sie produziert haben für diesen Titel, kam da gut zur Geltung. Und zwar gab es schön Nebel. Dann bei der Nachtfahrt, das war natürlich im Turbo-Modus, in 4 Runden ist dann eine ganze Nacht vergangen. Aber der Nebel kam so von oben, legte sich dann langsam auf die Strecke. Und die paar Lampen, die dann noch an waren, waren dann so richtiger Dunst zu sehen. Es sah sehr, sehr, sehr realistisch aus bei den Lichteffekten. Während ich bei den Pop-Ups immer noch nicht ganz zufrieden bin, also das Gras baut sich immer noch kurz vor dem Auto auf, die Schatten, gab viele Pop-Ups auch bei dem Level of Detail-Kram im Hintergrund. Nicht so eine, ja, ich will es nicht Katastrophe nennen, nicht so unschön und nicht so unscharf wie jetzt gerade die Unreal Engine im zweiten Teil in Competizione, das jetzt auch übrigens als abgeschlossen gilt, da wollen sie nicht mehr dran weiterentwickeln. Ist schon schöner als das, aber jetzt auch nicht weltbewegend. Es gibt durchaus, wenn man sich andere Meinungen anhört, Leute, die sagen, es sieht revolutionär super aus. Das würde ich einfach nicht unterschreiben wollen. Ich fand, es sah gut aus, solide, absolut fahrbar. Und wenn sie die Engine weiter so optimieren, dann wird das auch was. Das soll nächstes Jahr, ich glaube Februar, März ungefähr, dann in eine offene Phase der Veröffentlichung treten. ihr wisst ja, was das heute so
zu in eine öffentliche Phase.
Early Access. genau. Und ansonsten war die Sim Racing Expo sehr hardwareorientiert. Ich war mit meinem kompletten Rennteam da, also mit Ava Racing, waren meine Freunde / Kollegen dabei und das war eigentlich das Highlight. Also mein Team war das Highlight. Wir haben uns eine wahnsinnig gute Zeit gemacht, haben die neue Hardware da ausprobiert, die es überall gab und uns und dann gefachsimpelt halt, ah, hier sind die Pedale nicht richtig eingestellt und hier, ah, das sind ja ganz neue Möglichkeiten mit dem und dem Lenkrad oder dem und dem Effekt. Das war Nerdtum auf 120%, das hat neuen Style. Und abends sind wir dann noch schön essen gegangen. Es war einfach eine perfekte Zeit. Richtig, richtig geil.
Habt ihr wenigstens was mit Benzin übergossen am Ende? Also irgendwas angezündet? So beim
Gott,
Essen.
Oh Gott, nein, da würden wir nicht im Traum dann dran denken. Wie kommst du auf solche Gedanken? Nein, nein, das haben wir nicht gemacht.
Ja, wenn man schon Benzin im Blut hat, dann kann man doch auch irgendwas anzünden am Ende.
Das finde ich gerade eigentlich das Schöne am Simracing, dass man genau diesen eher negativen Teil dieses ganzen Hobbys quasi ausklammert und nur den eigenen Stromverbrauch für das Hobby hat und dem Ganzen so frönen kann. wirklich schöne, spannende Titel. Ich frage mich ja, und das vielleicht noch als einer spannender Punkt zum Abschluss zu dem Thema, ich frage mich, ob das nicht doch langsam zu einer Blase wird, weil es sind unfassbar viele Hersteller von Wheelbases, also da, wo das Lenkrad drankommt, neben nicht nur Logitech und Thrustmaster, sondern ganz viele kleine Firmen, die sich auch gerade noch gründen und die Konzepte haben. Ich frage mich halt, wer soll denn das alles kaufen? Die Leute, die in der Pandemie zu diesem Hobby gefunden haben, und da gab es ja den großen Boom, die haben doch langsam alle ein Lenkrad. und es kam mir jetzt auch nicht so vor, dass dieses Jahr mehr Leute da waren auf der Messe als letztes Jahr. Es ist sehr stabil und definitiv wird da auch viel Geld ausgegeben, in der Hoffnung, dass man so schneller wird. Dem kann ich mich ja selber auch nicht entziehen. Und dennoch habe ich das Gefühl, es sind langsam zu viele Akteure am Markt, um das irgendwie gesund zu halten. Ich hoffe natürlich und wünsche allen das Beste und vielleicht habe ich auch Unrecht, aber da wäre ich langsam vorsichtig, Und bin gespannt, wie es die nächsten Jahre weitergeht. Ein bisschen mehr Messeplatz wurde eingenommen. Also die Halle war diesmal jetzt komplett ausgefüllt. Letztes Jahr war sie so dreiviertel voll. Und generell, aber auch wenn man gar nichts damit zu tun hat, einfach nur, um sich das mal anzusehen, eine tolle Erfahrung. Tagesticket hat, glaube ich, 24 Euro gekostet. Das lohnt sich, wenn man in der Nähe von Dortmund wohnt, auf jeden Fall.
Wenn man sich halt für das Thema interessiert, logischerweise, klar. Mhm.
Ja. Genau. Es war keine Halle der Hölle. Da war, oder der wie würdest du Torment übersetzen?
Ach so.
Ja, weil ich überleiten will zu dem Spiel, was du gespielt hast, nämlich Halls of Torment, Manu.
Ja, genau. Halls of Torment ist ein deutsches Studio, also nicht das Studio, sondern das Spiel von einem deutschen Studio und ist jetzt in der 1.0-Version erschienen, ist von Stuttgartern, also aus meiner alten Heimat. Die heißen irgendwas mit Carrot. Carrot, ich komme gleich
nach,
drauf.
Red weiter.
Ja, ja. Red Carrot Games oder irgendwie sowas in der Art.
Chasing Carrots,
genau. Und die haben sich gedacht, oder das Studio hat sich gedacht, hey, wir könnten doch das gute alte Vampire Survivors, das Gameplay finden wir interessant, also quasi ein Auto, wie heißt das, Auto Bullet Hell, ich weiß nicht, wie das Genre sich jetzt genannt hat, ihr wisst, was ich meint.
Ja.
Aber im Look von einem alten Diablo machen. Das ist quasi Auto-Battler, genau. Wobei Auto-Battler gab es davor, das ist ja hier nochmal quasi mit diesem Survival und es hat
es ist
schon
ja
nochmal eine
mal
andere Richtung.
Es ist kein Twin-Stick-Shooter, weil du halt nicht sagst, in welche Richtung du spielst.
Ja, und das ist nämlich jetzt die große Änderung zu Halls of Torment. Mhm. Das ist quasi ein Twin-Stick-Shooter. Da ist ein bisschen mehr Steuerung drin. Also du wählst einen Charakter aus. Am Anfang hast du halt so einen Barbar. Bogenschützen kommt noch, Magier kannst du freischalten und so weiter. So klassische Diablo-Charakter-Klassen. Und es ist jetzt nicht so ein Pixel-Look wie Vampire Survivors, wo du von oben 2D-mäßig dann platt gedrückt siehst, sondern es hat diese Ästhetik vom ersten Diablo. Ja, also sehr, sehr niedrig aufgelöst, aber eben schon so die 3D-Welt. Deswegen hat mich das auch direkt angesprochen, weil es so ein bisschen diesen Retro-Charme hat von dem Diablo.
Interessant.
Und kriegst dann eben Skelette vorgesetzt und dann kommen irgendwelche Höllenhunde und so weiter. Halls of Torment sagt ja auch schon, das ist so richtig schön, dieses Dark Gritty.
Du magst auch Dark High Fantasy nicht so, hast, ja, sagst du mir immer, wenn ich ein Spiel davon
aber von Diablo inspiriert finde ich das dann schon cool, weil es eben halt dieses das bekannte Prinzip von Vampire Survivors hat. Roguelike Horde Survival nennen sie es übrigens selber. Mhm. Hat im Early Access schon eine große Community aufgebaut, hat viele Fans gefunden, hat jetzt laut Pressemitteilung schon 1 Million Downloads erreicht und ist jetzt mit der 1.0-Version erschienen. Deswegen habe ich jetzt die letzte Woche noch mal reingeschaut. Kostet gerade mal irgendwie 6,66 €. Haha.
Oh, schon fast dreimal so teuer wie Vampire Survivors.
Ja, aber der Vollpreis ist natürlich super mit Diablo-Anleihung. Mhm. Und ist wirklich so typisches Suchtspiralenspiel auch wieder, taucht da auf, weil du halt immer wieder was freischaltest. Also du sammelst dann Münzen und Erfahrungspunkte ein. Die Erfahrungspunkte steigen dich im Level und du kennst das Prinzip, nachdem du ein Level erreicht hast, kriegst du wieder eine Auswahl von 3-4 Skills. Ich glaube, 4 Sachen kannst du hier auswählen, die dir dann deine Geschwindigkeit erhöhen, deinen Schaden erhöhen. Alle paar Stufen kriegst du dann irgendwie neue Spezialattacken, kannst dann irgendwie 2 Razorblades um dich rumschwingen lassen, 2 Stahlkugeln und so weiter und so fort.
Also ein Roguelite.
Ein Roguelite,
weil man ja stärker wird und es einfacher wird.
Ganz genau. Und dann kannst du den Boss besiegen, natürlich auch in dem einen Level und hast es dann geschafft. Wenn du da wirklich durchkommst, wie man es erkennt, dauert ungefähr so eine halbe Stunde ein Run. Und dann schaltest du natürlich auch weitere Stages frei, die dann von Anfang an schwerer sind. Also wenn du direkt die zweite Stage, die wird recht früh freigeschaltet, wenn du da reingehst, schaffst du es aber fast gar nicht, die ersten Feinde, die auf dich zukommen, schon umzunieten, weil dann eben die Progression übergreifend greifen muss. Ja, also du hast dann die Goldmünzen und mit denen kannst du dir dann für alle Charaktere übergreifend, wie bei Vampire Survivors auch, dauerhaft mehr Lebensenergie freikaufen, dauerhaft mehr Schaden, dass du bei jedem Levelaufstieg 10% mehr Schaden machst und erst damit wird es dann nach einigem Grind möglich, überhaupt in der zweiten Stage überhaupt Fuß zu fassen. So. Und genau, also wenn ihr Vampire Survivors mochtet, wenn ihr da Bock habt auf diese Ästhetik vom ersten Diablo, und wie gesagt, du hast ein bisschen mehr Steuerungsmöglichkeiten, also du kannst selber entscheiden, ob du in eine gewisse Richtung schießen möchtest oder schlagen möchtest, je nachdem, dann einfach mit Dualstick oder mit der Maus. Du kannst aber eben auch aktivieren mit einem Buttonklick, dass er immer das angreift, was am nächsten ist. Mhm. Ja, bei Vampire Survivors hattest du das ja nicht. Das ist hier so eine kleine Änderung Und es gibt tatsächlich auch, was ich ganz cool finde, so Ausrüstungsgegenstände. Also wenn du bestimmte Bosse, bestimmte Zwischengegner erledigst, die dann halt eine spezielle Energieleiste haben, auch Spezialattacken haben, dann kannst du so Kisten finden und in den Kisten sind dann Ausrüstungsgegenstände drin, die du deinem Charakter ausrüsten kannst. Ein Ring, eine Kapuze, die doppelt so viel Schaden macht und so weiter und so fort. Es sind viele kleine versteckte Sachen noch drin, die man so entdecken kann und macht sehr viel Spaß.
Das Menü sieht auf den ersten Blick, finde ich, super upturned aus, ja. Weil es so sehr, sehr billig aussieht, fast schon browserspielmäßig. Ist aber jetzt kein tiefer Dick oder so gegen das Spiel. Mhm. Wenn man es dann selber spielt, sieht man schon die Effekte, wie du schon sagst, auch sehr Diablo-mäßig. Und da ist dann jede Menge los und auf einmal ergibt das schon alles irgendwie Sinn.
Ja.
Ich habe mir bei diesen Roguelites inzwischen einen Vorsatz gesetzt. Und zwar gucke ich immer, wenn sie rausgekommen sind, ob es jemand schafft, das Spiel halt auch durchzuspielen, ohne einen Level zu haben. Also ohne irgendwie einen Run gehabt zu haben und ohne zu sterben. Ob es rein skillbasiert durchspielbar ist.
Nee, das funktioniert bei denen.
Da gehört nicht. Dieses nicht dazu. Ah. Das gibt es. Es gibt dort die Vampire Survivors, in einem frischen Spielstand starten und durchspielen können. Und das, finde ich, ist so ein wichtiges Merkmal für perfekte Balance in dem Moment. Wenn es halt schon möglich ist, mit Skill es direkt zu schaffen, finde ich es irgendwie für mich motivierender, als wenn ich weiß, ich muss sterben. Verstehst du, um stärker zu werden, um öfter, um Münzen zu sammeln, um die Upgrades zu haben, um es dann irgendwann zu schaffen?
Also bei der ersten Stage könnte ich mir vorstellen, dass es geht, weil die erste Stage ist schon relativ einfach. Da habe ich jetzt nicht viel freigeschaltet gehabt, bevor ich die geschafft hatte. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, welche Sachen du im Run findest. Ja. Und wie du da skillst. Du kannst dich natürlich schon auch fair skillen und einfach dich zu breit aufstellen und nicht eine Sache zu spezialisieren oder so. Es gibt
genau,
sechs Stages
übrigens.
Genau, ist
auch noch eine Frage, ob man halt diesen Rollenspielfaktor haben will, weil das würde ja dagegen sprechen. In meinem Ansatz gäbe es ja kein Rollenspiel, weil man ja gar nichts weiter großartig entwickelt, sondern direkt mit dem Anfangsskills quasi durchballert.
Ja. 11 Charaktere sind da drin, also das ist schon auch ein ordentliches Paket.
Einige das
Sachen.
Sind viele.
Ja.
Ja, sieht auf jeden Fall spannend aus, ist nicht so teuer, wer an dem Genre Spaß hat. Ja,
genau, aber ich dachte, hier im Brunch ist es ganz gut erwähnt, eigene Folge lohnt sich dazu jetzt tatsächlich nicht, weder zu Jamboree noch zu Halls of Torment, aber eine Erwähnung fand ich hier auf jeden Fall schön.
Zu Jamboree wird sich ja meiner Meinung nach wieder so ein 4-Spieler-Let's Play von uns einmal so ein
Abend.
Das wäre ein großer Spaß.
Das, oder auch mit Community zu spielen.
Da
bietet
oder auch das, genau. Ja. Der gute Micha kann aufklären, ob unsere Community die neue Tomb Raider-Serie auf Netflix gucken sollte.
Nein.
Okay, nächstes Thema.
Dann nächstes Thema. Ich habe Dover gespielt.
Erzähl,
Micha, erklär
warum
uns
nicht?
Noch, was Kacke ist.
Also,
Tomb Raider. Grund eins, es ist keine Serie mit Angelina Jolie.
Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Also das Ding ist eigentlich, das ist eine Netflix-Produktion. Ich mochte Castlevania sehr. Mhm. Fand ich super. Es hat auch ein super geiles Staffelfinale. Wenn ihr Castlevania noch nicht gesehen habt, guckt das. Ist richtig gut. Und, also die alte Serie, ne, die habe ich noch nicht gesehen. Und es gibt jetzt aber eine andere Verfilmung, durchaus auch mit einem Studio, das auch an Castlevania mitgearbeitet hat, nämlich Powerhouse Animation Studios. Die kommen aus Texas und die haben jetzt 8 Folgen für Netflix produziert zu Tomb Raider, The Legend of Lara Croft. Und das basiert im Grunde genommen eigentlich auf der Tomb Raider-Version, auf der Lara Croft-Version von Crystal Dynamics. Also das ist nicht das alte Tomb Raider, das, was du meinst, Manu, mit Angelina Jolie, das war ja so quasi die OG-Version von früher. Sondern das ist jetzt quasi diese Neuerfindung, die mit den Reboots und auch davor, also da gab es ja auch andere Spieler, die damit angefangen hat. So in diese Richtung geht's. Und im Grunde genommen ist es eine Animationsserie, die erstmal sehr vielversprechend aussieht, weil die kommt erstmal aus einem Animationsstudio, deswegen sieht die auch konsistent aus. Das war bei Castlevania nicht der Fall. Da hast du dann irgendwie immer zwischendrin so andere Animationsstile gehabt. Dezent unterschieden und man sitzt dann da und denkt, warum sehen die Figuren jetzt so anders aus? Das ist hier nicht der Fall gewesen. Also das sieht sehr konsistent aus, sehr gut und es macht von den Produktionswerten erstmal eigentlich einen ganz guten Eindruck. Und das ist alles so auf einen Saturday Morning Länge gezogen. Also die Folgen sind so zwischen 20 und 30 Minuten lang, würde ich sagen, nicht besonders lang. Man kann die ganze Staffel also locker flockig so an einem langen Abend durchgucken. Das erstmal so zum Positiven. Und ich fand's grausig.
Schade.
Ich fand's einfach schlecht.
Hast du die komplette Staffel geguckt?
Ja, ich habe die ganze Staffel geguckt.
Wenn die Hälfte schon scheiße ist, wieso tust du dir das noch an?
Damit ich mit euch darüber reden kann. Ich dachte, weil es hieß nämlich im Discord, lass uns doch Tomb Raider besprechen. Und ich so, jawohl. Und das Offensichtlich hat es keiner von euch geguckt.
Nachdem du gesagt hast, okay, ich gucke. Und dann wollt so, Leute, braucht nicht gucken.
Totalausfall.
Grauenhaft.
Ja, also, da vertraue ich dir vollkommen.
Also ich würde sagen, das Problem ist nämlich, also das ist erstmal das Gute. Tomb Raider ist, also Lara Croft ist ein Badass. Und das ist das, was wir sehen wollen. Und wenn man viel ausblenden kann in der Story und so und will einfach nur Lara Croft über Abgründe springen sehen und haarscharfe Situationen und ein bisschen Ballerei und so, dann kriegt man das auch. Das ist in Ordnung. Also, wenn man da jetzt nicht so hohe Ansprüche hat und will, das ist das, weshalb man eigentlich Tomb Raider sehen möchte. Okay, das kriegt man. Das Problem ist nur, sobald man sich ein bisschen auf die Geschichte konzentriert, die ist so hart abgedroschen, dass denen für 8 Staffeln nichts Besseres eingefallen ist. Es geht natürlich um altes Artefakt und das kann natürlich das Ende der Welt herbeibeschwören und natürlich muss Lara Croft als Grabräuberin das irgendwie verhindern und all solche Sachen. Das ist erst so, der Plot ist erstmal völlig uninteressant. Es mündet natürlich auch in einem Bossfight gegen eine Person, die dieses Artefakt dann sozusagen verinnerlicht, so wie wir es auch so ein bisschen von Indiana Jones kennen, und das verwandelt sich dann in Monster und kämpft dagegen. Und man sitzt dann da und denkt so, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt gebraucht habe. Und das wäre vielleicht mein Problem gewesen, wenn Lara Croft cool wäre. Weil Lara Croft ist eigentlich cool. Also es ist, deswegen mögen wir die Angelina Jolie-Version, weil Lara Croft da cool ist. Angelina Jolie ist cool. Und die ist überhaupt nicht cool in diesem, weil auf jede Szene, auf jede Badass-Szene folgt irgendeine andere Szene, wo Lara Croft einfach komplett traumatisiert von ihrer Vergangenheit ist. Also es wechselt sich ab zwischen Lara Croft, wie sie die Leute erschießt und kämpft und über Dächer schwingt. Und in der nächsten Szene, wo es ein bisschen ruhig wird, ist sie einfach nur traurig. Und wir kriegen nichts dazwischen. Also es gibt nur diese beiden Richtungen. Und ich finde es so ein bisschen ermüdend, so auf Teufel komm raus einen Charakter zu schreiben, gerade einen weiblichen Charakter, der immer in irgendeiner Form traumatisiert sein muss. Warum?
Das war doch auch bei den Spielen tatsächlich ein großer Vorwurf, dass es so ein Torture-Porn ist, weil sie immer ständig leidet und ständig unter Bedrohung ist.
Habe ich auch nicht gemocht. So. Ja. Konnte man es nicht irgendwann dann sogar abschalten in den späteren davon?
Also,
konnte die runterdrehen auf jeden Fall.
Ich habe keine
Schmerzszenen. Ja.
Damit meine ich gar nicht den Abenteueraspekt, weil das ist nämlich das, was ich am Reboot tatsächlich mochte, dass dieses Abenteuer rough ist und dass sie überrundet wird. Das meine ich nicht. Das ist der Action-Teil. Ich meine, dass man einen Charakter schreiben muss, der zum Beispiel sau viele Daddy-Issues hat. Und das hat sie zum Beispiel in der Serie. Also das ist genau wie bei der Originalversion so, dass der Vater ermordet worden ist von Delight. Das ist diese Verschwörungsgruppe da. Das ist irgendwie in der Lore und auch in den Spielen so. Und sie hat seitdem wahnsinnig viele Schuldgefühle. Und die Serie fängt damit an, dass eine andere Vaterfigur, die als Ersatz für ihren Vater ist, fungiert hat, auch stirbt bei einem dieser Abenteuer. Und das ist quasi, das trägt diese ganze Serie. Und ich frage mich, warum muss denn jeder modernisierte Action-Charakter diese Daddy-Issues haben. Und es geht auch die ganze Zeit, also das Ding hält diesen Bachelor-Test gar nicht stand, weil die redet quasi die ganze Zeit nur darüber, wie sie mit diesen Problemen zu arbeiten hat. Und das hat mich mega gestört. Und dann kommt noch viel dazu, dass sie auch Sachen macht, die einfach dumm sind. Zum Beispiel erste Folge, wirklich erste 2 Minuten, sie wird verfolgt, also sie steht irgendwas aus einem Tempel, wird verfolgt von so Leuten und schafft es dann, von denen davon zu schleichen. Und was macht sie dann als erstes? Auf den Ast treten.
Natürlich.
Wann habt ihr denn Lara Croft zum letzten Mal auf den Ast treten sehen?
Dass so ein lautes Geräusch kommt, so Slapstick-mäßig,
ja, und
oder?
Natürlich
ist sie noch auf eine Handschale ausgerutscht danach und dann ist noch ein Amboss runtergefallen, oder?
Klamsi Lara finde ich jetzt auch direkt.
Das ist so, what? Und das kommt so 2-3 Mal vor in der Serie und ich denke mir, das ist doch nicht Lara Croft. Und
das macht sie sehr menschlich.
Und, ja, nein. Und dann geht's ja weiter. Also dann denkst du, okay, klamsi kann sie ja sein. Aber dann kommt die nächste Szene, wo ihre Vaterfigur, die werden dann halt umzingelt von diesen Leuten und es stellt sich raus, dass es so Tempelwächter sind. Und das sagen sie auch noch. Hey Lara, ich glaube, das sind die Tempel des Wächters. Wir stehen hier gerade etwas, was
die
total
Tempel
gefährlich
des Wächters.
Ist. Umgekehrt, die Wächter des Tempels. Wir stehen hier gerade etwas, was total wichtig ist und was den Untergang der Welt bedeuten könnte. So, das ist total und du merkst wirklich, die haben irgendwie so ein Amulett mit Symbolen drauf und so und du denkst dir dann als Zuschauer, okay, bestimmt klärt sich die Situation jetzt auf. Die sagen jetzt sowas wie, lass es hier. So, Vernunft. Aber sie sind nicht vernünftig, sondern erschießen erstmal ein. Und du sitzt dann da und denkst, warum? Weil es ist doch nicht, das hat doch nichts mit der Heldenfigur zu tun. Und das wird auch nie wieder thematisiert. Also, wann immer Lara Croft Menschen umbringt, ist es so eine kurze Szene, wo du merkst, okay, bereue ich, aber nicht hart. Und es ist So, und um euch das vorwegzunehmen, wo, auf welchem Level sich das bewegt, dann bauen sie ganz viel Fanservice da ein. Mhm. Und am Ende kommt
also Oscar. Moment, ist das eine Duschszene?
Nein, Fanservice im Sinne von, nicht sexuell, sondern sie bauen Fanservice ein, im Sinne von, oh wow, ey, wir haben die Spiele auch gespielt, wir müssen denen was geben. Und aus dem Nichts kommt am Ende ein T-Rex.
Mhm, okay. Ach so, okay. Einfach ich dachte so, jetzt, sie stellt sich irgendwo in eine Ecke und es gibt so einen Kameraschwenk einmal
nein, das
um
nicht,
ihren Oberkörper.
Das nicht,
okay.
Das nicht, aber es gibt diese Form von Fanservice und man denkt so, was hat denn dieser fucking T-Rex in der Serie zu tun? Und so ist die ganze Serie. Und wenn du dann denkst, okay, ich ertrag alles, ich guck mir das, dann wunderst du dich über manche Animationsentscheidungen. Es ist zwar konsequent vom Stil durchgehalten, also die Figuren wechseln nicht wie bei Castlevania ihre Proportionen und plötzlich ist das Kinn dicker oder so, das passiert hier nicht, aber dieser Einsatz von 3D ist sehr, sehr clumsy. Es gibt dann, also die meiste Zeit ist es halt 2D und wirkt halt auch so hand-drawn und so weiter diese, also es hat diese typischen Saturday-Morning-Cartoon-Charakter, mhm. Aber manchmal in Action-Szenen wechselt das ganze Ding so auf einmal in 3D und du hast so eine 2D-Figur auf irgendeinem Objekt sitzen. Also ein Beispiel, das mir einfällt, ist, da gibt es so eine Verfolgungsjagd mit einem Zug, der Bösewicht sitzt im Zug, fährt damit weg und Lara Croft erstmal direkt hinterher mit einem Motorrad, was ja an sich cool ist. Und dann springt sie da drauf und dann gibt es so eine 5-Sekunden-Sequenz, die komplett in 3D animiert ist. Da fährt die Kamera nämlich total aufwendig um alles irgendwie drumherum und da sitzt so eine 2D-Lara drauf. Und das holt dich so raus. Also das wäre besser gewesen, als hätten sie es einfach gehalten. Einfach ein Motorrad von der Seitenansicht, 2D, das hätte jeder genommen. Aber es musste an dieser Stelle irgendwie fancy sein, aber es bricht total.
Irgendwas muss ja in den Trailer geschnitten werden.
Genau, das ist so ein Trailer, das ist so ein typischer Trailer-Shot, würde mich nicht wundern, wer da drin auftaucht. Und so ist die Serie. Es ist nicht gut. Ich fand es sehr, sehr anstrengend zu gucken. Ich habe es aber trotzem gemacht, weil ich dachte, wir leiden gemeinsam. Und was ist?
Ich habe dich im Stich gelassen.
Ich habe den ganzen Scheiß allein geguckt. Und also ich würde, bestimmt gibt es andere Leute, die das nicht so dramatisch sehen, aber ich fand einfach die Darstellung von Lara Croft insgesamt sehr unbefriedigend. Es gibt eine Stelle, die ich wirklich cool fand. Da gibt's, sie will ihren ganzen Scheiß versteigern, den sie von ihrem Vater hat. Also sie erbt die Villa, das Croft-Mansion. Und dann gibt es so eine Benefizveranstaltung, sie verschenkt das quasi ans Museum und so und muss dann aber da in einem Abendkleid dann sein und ich fand es super sympathisch, dass sie dann erstmal in Turnschuhen rumgelaufen ist und sich überhaupt gar nicht unter dieses reiche Volk mischt, sondern im Hintergrund mit der mit den Bediensteten Karten spielt. Und da war ich so, das ist cool, gib mir doch mehr von dieser Lara Croft, einer coolen Socke, die völlig down to earth ist, aber das hast du halt nicht. Das hat
geil, ich sehe gerade so eine Lara out of office. Und dann sieht man einfach so eine Daily Soap, wo sie einfach nur so
auf
der Couch hängt mit ihren Freunden.
Und manchmal gibt's das. Und nicht, Freunde ist ein gutes Stichwort. Ich habe die Motivation der Freundin nicht verstanden, warum die sich in eine Dummheit nach der nächsten reinstürzen. Und sie
das
geht,
machen Freundinnen in solchen Serien.
Mhm. Ja, und da gibt es einen Typ, das ist so ein Techie, der kann halt total gut mit Computern und sowas umgehen. Und der fährt dir wirklich um die halbe Welt hinterher. Der taucht einfach plötzlich an irgendeiner Location auf. Und dann bedankt sie sich nicht mal. Dann sagt sie, ja, was machst du denn hier? Was soll das? Bleib doch zu Hause und so weiter und so. Ich brauche deine Hilfe nicht, dreht sich um und geht. Und da muss der Charakter erstmal was sagen, damit Lara so aus diesen Dingen so aufwacht. Und das könnte ein guter Story-Arc sein, dass Lara merkt, dass sie auf Freunde angewiesen ist. Und das versuchen sie am Ende auch so ein bisschen. Aber ich habe mich so die Hälfte der Serie gefragt, warum macht ihr das eigentlich? Die ist aufgeblasen und unsympathisch. Wieso helft ihr dieser Frau?
Wenn du jetzt eine ideale Zielgruppe für die Serie definieren würdest, aus der heutigen Zeit, 2024, ist das für 12-jährige Jungs geschrieben? Ist das eine Serie für 8-jährige Jungs und Mädchen oder was für 35-jährige Männer?
Ist schon 12, würde ich sagen. Also es hätte den Morning Cartoon in diese Richtung, da passt es gut rein.
Okay, also wo man eh nicht so drüber nachdenkt oder sich dann mit 40 dran erinnert. Ich habe früher auch mal eine Tomb Raider-Serie geguckt, die fand ich gut.
Gab es da eine andere? Ich weiß nicht.
Schon mal nee. Ist in die Zukunft, aus der Zukunft
so, ja. Gedacht. Dann. Das kann schon sein, ja.
Weil die Saturday Morning Cartoons sind jetzt, also ich lehne mich einfach mal aus dem Fenster. Ich finde zum Beispiel, eine vollkommen überbewertete Serie ist der Kack mit dem Hund und, ach, wie heißt
der Kack mit dem
was?
Paw Patrol.
Nee, ja, das auch so overrated.
Louis oder
Nein, Mann, der doofe Hund mit seinem Härchen mit dem
Family
grünen
Guy.
Shirt.
Family Guy.
Nein. Älter. Aus unserer Jugend. Mein Gott, Mensch, der Hund, der die Kekse immer isst. Nein, das ist eine gute Serie. Die ist super gealtert. Und die war schon immer...
Hund mit grünem Schirm.
Mein Gott, ihr kennt den alle. Shaggy heißt der Halter.
Ach Gott.
Genau.
Die Horrorserie.
Das ist doch kein Horror. Aber ja,
doch,
ja,
die gehen doch immer so auf Geisterjagd.
Scooby-Doo.
Scooby-Doo, genau. Das war auch, das war da, wird, da sagt man irgendwie im Nachhinein, oh, das habe ich mal geguckt, das war nee, so cool. Das ist, halt, keine gute Serie gewesen, auch schon damals nicht.
Nee.
Also, ich sag mal,
Tomb Raider könnte halt so eine Art von Serie sein, an die man sich dann später zurückerinnert und sagt, ja, ich habe Tomb Raider geguckt.
Also, damit ihr das auch einordnen könnt, ne? Es kann, gibt bestimmt auch Tomb Raider-Fans, die diese Serie sehen und sich freuen, dass es so geil ist. Also, ich fand den Film mit Alicia Vikander ziemlich gut und die mit Angelina Jolie unterhaltsam, aber doof. Aber das hat so einen 90s-Charme. Genau. Also das ist ja so, ist völlig bescheuert, aber es ist schon irgendwie geil, wenn Lara Croft in ihrer Mansion trainiert, dabei Techno hört und gegen den Roboter kämpft. Das ist so bescheuert. Genau, so
Stellar Blade-mäßig abgeht.
Das ist so völlig dumm, aber und ich mochte halt eben die Darstellung von Angelina Jolie, weil das ist eben diese unabhängige Frau, die wir uns immer vorgestellt haben bei Tomb Raider. Das ist eine, die sich nichts erzählen lässt. Und das so war
von dem upcoming James Bond.
Ja, und trotzdem war die Geschichte mit ihrem Vater ja erzählt, in dem zumindest im ersten Film. Mhm. Im zweiten kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Aber da war das ja alles trotzdem Teil der Story-Arc. Und es war aber trotzdem einfach ein starker Charakter. Und bei dem hier ist das so, das wechselt sich ab zwischen Szenen, wo du denkst, die ist badass, John Wick, und im Prinzip in der nächsten Szene brechen die Tränen aus. Also jedes Mal, wenn sie stehen bleibt, fängt sie an zu weinen. Und dann denke ich, das ist scheiße. Das macht diesen Charakter auch irgendwie kaputt für mich. Und vor allen Dingen, weil diese Laufzeit so kurz ist, weil diese Folgen ja auch so, so komprimiert sind, ist es halt eben auch sehr, ist dieser Eindruck auch so stark. Ne? Wenn du jetzt länger Zeit hättest, so eine so traurige Szene auch wirklich auszuweiten, dann aber so, du hast so 30 Sekunden.
Micha? Ja. Weinen ist aber vollkommen okay. Ich habe jedes Mal geweint, wenn ich die Berichterstattung über Drover im Internet aktuell mir angeguckt habe.
Ja.
Drover ist, wird überall beschrieben als das Gothic in 2D.
Ja.
Oh
Gott, ja.
Oh, das ist so cringe, diese
Beschreibung. Hat irgendeiner geschrieben und dann schreiben es alle ab, oder?
Ich weiß es nicht. Ich habe es jetzt auch gesagt und auch damit eingeleitet, weil es halt einfach ist und dann auf einmal alle altgediegenen Gamer aus Deutschland so, was, Gothic? Das ist alles dumm so, Gothic? Ja, wir auch dabei. Das ist genauso wie Anno. Ich so ein bisschen Anno. Like, ich habe aber auch schon immer gespielt.
Genau so reagieren sie. Völliger Nervenzusammenbruch. Alle sämtliche Schaltungen brennen durch.
Ja, alle, die es jetzt gerade schön den Insert Moin Podcast hören, beim Frühstück, beim Brunch, haben auch gerade aufgehört. Was, Gothic? Jetzt höre ich ja noch mal zu.
Genau so.
So, jetzt habe ich eure Aufmerksamkeit und kann ich sagen, das ist ein schönes kleines Indie-Spiel. Sehr, sehr rollenspielig dahingehend, dass es, oder oldschool-mäßig, dass es einen nicht an die Hand nimmt. Erklärt trotzdem natürlich auch das Kampfsystem in einem Tutorial, dass man auf zwei Leute trifft in der Spielwelt und die einem dann sagen, wir sind gerade beim Kampftraining, ja, mach doch mal mit, und dann beleidigt man sich auch so ein bisschen und lernt halt das Parieren kennen oder das, besser gesagt das Blocken erstmal und wie Spezialfähigkeiten funktionieren über so eine Extraleiste. Das ist ein sehr, sehr gutes Kampfsystem, das aber auch nicht irgendwie nicht schon mal da gewesen wäre. Und nein, ich finde, es ist nicht so wie in Gothic. Gothic hat einen viel stärkeren Fokus darauf gehabt, ein perfektes Timing darin zu haben, wirkliche Schlagserien zu machen. Und da allein schon durch die dreidimensionale Perspektive und das hakelige, die hakelige Art der Steuerung von einem ersten Gothic wird hier nicht erreicht. Dieses Kampfsystem ist sehr viel flüssiger und besser und erinnert eher schon an so ein Hades oder Hades, wie es viele nennen. Die Handlung ist sehr, sehr billig zu Beginn, aber durch starke Charaktere wird sie dann später aufgewertet. Ich bin jetzt auch noch nicht super tief drin, habe jetzt 4 Stunden auf der PlayStation 5 gespielt und 1 Stunde am PC. Man kann es sehr gut mit Maustastatur spielen, hat dann allerdings natürlich die digitalen Laufwege, also nur 45 Grad nach unten rechts, oben links und oben unten links rechts. Was ich irgendwie immer finde, es nimmt halt ein bisschen Immersion unnötig raus. Ich empfehle Controller für das Spiel definitiv auch am PC zu nutzen. Lustigerweise ist mir auch ein technisches Detail dieses 2D-Pixel-Abenteuers aufgefallen. Und zwar ruckelt es am PC bei mir, die ganze Zeit, so leichtes Stottern, ne? Also so Frame-Pacing-Issues, während es auf der PlayStation am Fernseher vollkommen smooth läuft. Also ganz flüssig, wirklich vernünftig die Aktualisierung, wann das 2D-Asset auf den nächsten Frame springt. Und das habe ich am PC so nicht ähnlich hinbekommen. Wenn man nur die PC-Version kauft und kennt und anguckt, stört es gar nicht mal, weil man denkt, es soll so sein. Erst wenn man den direkten Vergleich zur Konsolenfassung, zumindest auf der PlayStation für mich, hat, merkt man auf einmal, oh, das läuft ja gar nicht so rund wie auf der Konsole. Ist ja spannend. Dafür hat man auf der Konsole hier und da mal so einen kompletten Hänger gehabt, den ich nicht erwartet hätte bei den Kämpfen, wenn auf einmal ein neuer Effekt ausgelöst wird. Also auf beiden Versionen irgendwie noch so minimaler Nachholbedarf, was die Technik angeht. Und ansonsten, viel Erkundung. Ich überlege, was gibt's da wie ist die Spielerfahrung? Es ist eine großer Fokus ist auf
Erkundung. Auch ein deutsches Studio, glaube ich, gell?
Genau, ist ein deutsches Studio, deswegen auch da wahrscheinlich der. Wahrscheinlich haben sie in jedem Aufmerksamkeits- und in Kontakt treten mit der Presse immer selber Gothic gesagt. Deswegen
ist ja, wenn man das einmal als Inspiration sagt, als Dev, dann ist, glaube ich, die Headline fertig. So.
Ja. Mir gefällt, dass die Erkundung so gelungen ist. Also es wird sehr schön belohnt und auch nicht eindimensional belohnt. Also so wie eindimensionale Belohnung nenne ich Final Fantasy 16 mäßig. Mhm. Ich gehe jetzt noch um 3 Kurven und am Ende ist dieser eine Schatz da, den man sonst nicht gefunden hätte. Nein, es ist multilayered. Das heißt, es gibt eine Belohnung auf Story-Ebene, dass man sagt, ich habe da was gesehen und was gehört, irgendein Gespräch aufgeschnappt und kann das später benutzen oder finde wirklich wertvolle Ressourcen, die ich dann aber noch weiter verarbeiten muss. Von daher ist die Erkundung wirklich toll. Es sieht auch hübsch aus, ist hübsch animiert. So, wie hieß denn dieses? Ah, fällt mir wieder nie ein, ist egal. Gibt ja viele schöne Pixel.
Scooby-Doo.
Das hier ist eins. Nein, es ist nicht Scooby-Doo. Und die Höhlen sind gut designt, nicht eindimensional langweilig. Es gibt schöne Pilze zu sammeln, um halt auch zu kochen. Gut. Pilze sammeln ist immer gut in so einem Spiel. Von daher, man nimmt sich Zeit damit. Es spielt sich nicht so einfach weg. Man muss sich damit befassen. Es ist auch kein Spiel, was man neben 30 anderen Spielen spielen kann, dann beherrscht man dieses hier nicht mehr. Dafür ist das Kampfsystem zu komplex. Von daher würde ich es schon empfehlen. Das Einzige, was mich auch sehr aktiv gestört hat, ist diese Mechanik, wie man, die Idee ist gut. Ich erkläre das mal kurz. Wenn man Sachen genauer untersuchen möchte, geht man per R3-Knopf oder irgendwas auf der Tastatur in so einen Erkundungsmodus. Und da kann man dann nicht mehr rennen, sondern ist langsam unterwegs. Das finde ich erstmal sehr, sehr gut. Erzeugt Immersion, ist total cool. Man guckt sich die Sachen genauer an und erkennt dann auch, da ist eine Blume, die kann ich aufnehmen oder da ist irgendwas. Und so folgt man auch Fußspuren. Und das System ist ja relativ genau geklaut von The Witcher 3, wo man in diesen, ich gehe in den Mentalmodus und sehe, wo andere langgegangen sind. Und das sieht so doof aus mit diesen Fußspuren. Alle haben diese zweidimensionalen Fußspuren, die halt nur so ikonisch sein sollen, aber echt nicht cool aussehen. Und dann rennt man ständig immer wieder in diesen Modus. Wo sind die Fußspuren? Da sind die Fußspuren, dann gehe ich wieder hinterher. Wo sind die Fußspuren? Dann geht man wieder raus und geht wieder rein. Das ist nicht so ganz spielerisch, nicht so ganz gelungen. Ist ein bisschen müßig. Und gleichzeitig finde ich es irgendwie gut. Das ist etwas, was bei mir noch hängen geblieben ist, dass ich das nicht so durchdacht finde, wie es vielleicht gewollt ist. Aber ansonsten, echt gute Sache. Gut geschriebene Dialoge, man muss halt Lust haben auf Lesen. Das ist nicht ganz so stark wie in einem Disco Elysium, aber alle Texte sind halt Textboxen. Und obwohl sie billig anfangen, später sind ein paar gute dabei, aber viele, die ich auch durchgeklickt habe, weil ich genau wusste, was da jetzt gesagt wird, und auf das Fettgedruckte reduzieren konnte.
Alles klar, ich habe jetzt nicht so genau zugehört, aber ist es jetzt Gothic in 2D oder nicht?
Nein, es ist nicht Gothic in 2D.
Und hat auch nicht den Ruhrpott-Charme, ne? Wahrscheinlich. Hat nicht so halt die Fresse
es
und
gibt,
aufs Maul. Und
doch, es gibt sich Mühe, das extra. Aber es wirkt halt gewollt. Es wirkt nicht so organisch. Und es war ja auch damals, muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Ich weiß gar nicht, wann ist Gothic 99 oder 2001? Irgendwas dazwischen. Es ist nicht so harmonisch und aus den Sprechern heraus. Die Sprecher machen ja auch viel aus. Also gelesen musst du dir halt schon eine Gothic-Stimme vorstellen, wie es so gesagt werden soll. und hat halt vielleicht.
Da gibt es bestimmt mal Fanpakete, die dann.
Alles vertont. Also die deutsche Version ist natürlich, das ist ganz cool daran, die deutsche Version ist schon gut und richtig gut geschrieben. Man merkt, dass es ein deutsches Spiel ist.
Als nativ in Deutsch geschrieben
genau, wurde wahrscheinlich. Ja.
Was ich interessant finde, dass jetzt quasi ein Gothic in 2D kommt und die Pankratz sind ja weg von Piranha Bytes und sie haben ja gesagt, sie sind jetzt ein Indie-Studio und sie arbeiten jetzt erstmal zu zweit als Ehepaar an dem Spiel, bevor sie dann Leute aufstocken. Also der Prototyp, den machen sie selber. Und ich bin sehr gespannt, in welche Richtung die sich jetzt halt entwickeln. Ich glaube jetzt nicht, dass die anfangen, Metroidvania zu machen oder ein Deckbuilding-Game. Also ich denke schon, dass die sowas in die Richtung wie Trova dann wahrscheinlich machen werden in Zukunft, oder? Das heißt, sie haben jetzt ja quasi schon jetzt, bevor sie angefangen haben, direkt eine Konkurrenz gekriegt, weil bis jetzt gab es ja sowas noch nicht.
Hängen die nicht an einem 3D-Look? Ich kann mir schwer vorstellen, ja, dass die was Zweidimensionales machen.
Als Indie-Studio gleich auf so einen 3D-Look zu gehen, ich meine, Piranha Bytes war ja schon ander.
Das muss uns Micha beantworten, wie einfach das heutzutage geht mit den Engines.
Schon nicht so. Also wenn du gute Assets haben willst, ne? Also das ist nicht einfach. Also,
die benutzen einfach hier Dreams von Sony.
Genau. Nee, das ist also kommt drauf an, wie du arbeitest, ne? Aber die, wenn du gute Assets haben willst und so, dann ist es schon schwer. Also das ist, ich meine, habt ja schon an Piranha Bytes gesehen, dass die, also ich fand die Spiele optisch, wie sagt man das, grob.
Grob.
Ja, das ist eine gute Beschreibung. Ist eine schöne Beschreibung.
Es passt total zum Charme des Spiels. Das meine ich jetzt nicht abwerten oder so. Ne? Also ich finde, die Piranha Bytes Spiele sind Piranha Bytes Spiele, weil sie eben halt diesen roughen Charme haben.
In aber das waren dann irgendwie, wenn es hochkommt, 20 Leute oder was, aber das kriegen die zu zweit nicht hin. Also zu zweit würden die so nicht auf dem Niveau weiter Spiele machen können.
Also es geht, wenn du halt bewusst sehr stark stilisierst, also wenn du halt
So ein Lopoli-Look oder irgendwie sowas.
Oder man kann auch Comic machen oder so, das ginge schon. Und wenn man smart mit Assets arbeitet und die aber auch stilisiert und so, das geht schon. Also es gibt ja auch 3D-Spiele von Einzelentwicklern zum Beispiel, also Opera Jin wäre jetzt ein gutes Beispiel, was man bei Stilisierung und so weit einfällt, kennt ihr, ne? Dieses Spiel. Und das war einfach sehr smart mit dieser Stilisierung. Also wenn man so etwas macht, dann ginge das schon. Aber wenn du jetzt erwartest, dass es aussieht wie ein Gothic oder Witcher eher die Richtung, also schon realistisch und sehr hochwertige Assets und schon fast schon so Richtung Fotorealismus, eher nicht. Also, was war das?
Was war das? Sind Manu da die M&M's runtergefallen?
Ja, aber es ist wirklich so, als hätte er also gespuckt vor Empörung. Oder
oh Gott.
Ich hab mich verlegen, habe so Rückenschmerzen und den gerade
meinen Rücken
mit so einem Gummiband und man ist mir das Gummiband abgerutscht.
Gerade in den Raum geflogen so.
Manu hat wieder mit Gummis gespielt während des Hörens.
Genau. Das ist auch so eine typische Piranha-Bite-Situation. Irgendwie, dass einfach mal so ein Gummi durch die Luft fliegt, ne?
Ja. Muskelfaserriss, genau.
Naja, also zu zweit schwierig. Nicht unmöglich, aber schwierig.
Bin gespannt. Naja,
gucken wir mal, was da kommt. Drova, durchaus Empfehlung, wenn ihr Bock habt auf so ein Fantasy-Minispiel. Und ein Punkt, den ich noch machen wollte, Gothic war halt sehr viel versteckter in dem, wie sich Fähigkeiten ausbilden und wie man den Charakter quasi erlernt. Das ist hier, auch wenn es der ein oder andere Bericht im Internet anders darstellt, ist hier glasklar. Du hast einen Fertigkeitenbaum, du hast Talentnummerierungen und all das. Da ist es ganz anders. Also das ist sehr romantisiert, wenn man das alles mit einem Gothic vergleichen möchte. Und man wird da nicht den gleichen Charme finden, wenn man wirklich darauf aus ist, das Ganze so, dass das alles unter der Oberfläche passiert und man sich nicht damit befassen muss. Hier muss man auf jeden Fall ins Menü gehen und die Sachen verteilen. Mag ja auch nicht jeder. Gut, dann kommen wir mal zum dritten Gang des heutigen Brunches, zum Dessert. Dort reden wir zuerst über Epic Games. Die haben den Fab Store gestartet. Bei Fab denke ich ja an Flesh and Blood, ein Trading Card Game, das ich sehr gerne spiele. Aber der Fab Store, beschissener Name, können wir das mal bitte sagen? Ja. Wer hat sich das schon wieder ausgedacht?
Aber mit B geschrieben, nicht mit P. Also,
ja, trotzdem.
Aber trotzdem.
Man wurde wieder nicht an die Podcaster dieser Welt gedacht.
Ja, vor allem auch nicht an SEO. Also wenn du das Fab Store genannt hättest, wären die Aufrufzahlen wahrscheinlich
vielleicht deutlich gut gewesen. Ja, hätten es, wie dumm das FAB Store zu nennen.
Ja, aber ich glaube, Fab ist in USA tatsächlich schon auch eine geläufige Abkürzung für Fabulous. Also das ist Fab.
Ach, für Fabulous.
Ja.
Deswegen, ich dachte für Fabrication.
Nein, ich glaube, das ist einfach ein Wortspiel, dass es halt ein Fabulous Store ist mit. Ja, erklär doch erstmal, was es ist, der Fab Store.
Ja, pass auf. Unreal hat vorher für ihre eigene Engine und somit halt auch, also innerhalb des Epic-Universums einen eigenen Marketplace gehabt. Und jetzt kommt der Fab Store und dieser Fab Store hat das Ziel, dass nicht nur die Epic-Sachen drin sind, sondern auch wirklich Engine-übergreifend Assets angeboten werden können. Also sie planen halt auch für Unity Assets anzubieten und auch später für Godot und so weiter. Also das soll richtig weit ausgebreitet werden, weil Epic möchte da jetzt ein bisschen vorstoßen und diese quasi die Mauern einreißen, die sonst zwischen diesen Stores bestehen. Also es gibt zum Beispiel auch von Unity einen Asset Store und es gibt auch von Godot einen Asset Store, auch wenn da alles Open Source ist, aber im Grunde genommen dasselbe. Und Assets, was ist das? Sind natürlich 3D-Assets, Sounds, aber halt auch Programmier-Assets. Also alles, was man sich da vorstellen kann. Da gibt es Leute, die machen dann zum Beispiel Skripte für Shop-Systeme zum Beispiel oder für Kartensysteme oder so. Also gerade, wir haben ja gerade davon gesprochen, wenn man ein kleines Team ist, man kann unmöglich alles selber machen. Oder doch kann man schon, aber dann arbeitet man sich tot. Aber realistisch ist, dass man dann halt zum Beispiel ein paar Assets, ein paar Skripte dann zum Beispiel aus so einem Asset Store nimmt. Das hat dann jemand anderes für dich gemacht. Das integrierst du dann in dein Spiel. Und du kannst dich auf die Sachen konzentrieren, die dir dann wirklich wichtig sind. Ne? Also dafür sind solche Asset Stores auch da. Soweit. Der Fab Store, der wurde ewig lange angekündigt. Also der ist sehr, sehr lange da gewesen und Epic hatte immer so ein bisschen Schwierigkeiten zu kommunizieren, was da drin passiert, was man da macht, was mit den Lizenzen passiert und wie das Ganze läuft. Und jetzt haben sie diesen Fab Store endlich gestartet und die Leute sind ziemlich unzufrieden.
Oh. Aus verschiedenen, wie bei jedem Launch dieser Systeme, habe ich das Gefühl.
Genau, also man muss dazu sagen, es ist natürlich ein großes Undertaking, weil der Marketplace war schon groß und da haben viele Leute, also sowohl Leute, die Assets anbieten, als auch solche Leute, die den benutzen und da Sachen gekauft haben, haben da natürlich mehrere tausend Euro gelassen. Ich habe da auch sehr viele Assets in meiner Bibliothek und das muss Epic dann schon sauber machen. Also nichts wäre schlimmer, als jetzt irgendwie einen Store zu starten, der dann nicht erreichbar ist. Und soweit, so gut, der ist da. Aber ganz viele Sachen fehlen. Also vorher gab es zum Beispiel Rezensionen, geschriebene Rezensionen, die sind weg. Alle Kritiken zu Assets sind verschwunden. Mhm, jetzt gibt es nur noch ein 5-Sterne-System.
Warum wollte Epic das so haben?
Keine Ahnung, weiß keiner. Also das war doch, ist doch sehr nützlich, wenn du da so, sagen wir mal, du willst ein Asset für, keine Ahnung, für Flüssigkeit kaufen, ja? Also wenn wir schon bei Fab sind, so, und das ist dann irgendeine Flüssigkeitssituation. Dann hast du, dann und die kostet 300 Euro, dann willst du doch wissen, wohin deine 300 Euro fließen.
Ist mir schon wieder das Gummi gerissen.
Richtig. Und da hast du, dann kannst du zum Beispiel wirklich in diesen Rezensionen dann auch sehen, okay, da gibt's Probleme und auch da konntest du antworten, also du hast, wenn du selber das Asset angeboten hast, konntest du dann auf diese Kommentare reagieren. Also es war eine Transparenz für die Verkäuferinnen da. Ja, klar. Man kann sich das angucken und so. Das ist jetzt weg. So, sämtliche Rezensionen, die es vorher im Marketplace gab, alle verschwunden, alle gelöscht. Sämtliche Wishlists sind weg. Ich hatte so...
Ja gut, ist ja auch ein neuer Store. Das kann das gar nicht... Da müssen sie halt natürlich was anbieten, dass du es irgendwie konvertieren kannst. Aber haben sie... was du also sagen willst, ist, sie haben sich die Arbeit nicht gemacht.
Nein.
Die sie hätten machen müssen.
Nee, also ich habe so 80 Sachen in meiner Wishlist gehabt, die interessant waren und die sind jetzt alle weg. Ich habe jetzt gar, und auch, also niemand hat irgendwelche Wishlists, das, also der Transfer ist dann nicht gelungen. Dann ist es sehr undurchsichtig, was mit den Lizenzen passiert. Also da wurde den Asset-Anbietern vorher angeboten, das manuell zu übertragen. Und dann wird es später eine automatische Übertragung dieser ganzen Sachen geben. Aber momentan ist nichts da. Die Leute loggen sich ein und ich sehe gerade nicht, was in meiner Verkaufshistorie war. Das ist gerade ziemlich unglücklich. Und für Leute, die jetzt gerade mitten in einem Projekt sind und dann zum Beispiel, ich weiß nicht, du brauchst Pflanzen für deine Open World und so und du hast jetzt dir ein paar Sachen in die Wishlist getan, die du dann irgendwie da machen kannst und jetzt ist ein neuer Monat bricht an, du willst da jetzt rein, du willst dein Projekt weitermachen, kannst nicht. Weg. Deine Wishlist sind gelöscht. Du, vielleicht hat der Asset Creator die ganzen Sachen vorher nicht übertragen, deswegen sind die da auch nicht drin. Das wollen sie irgendwann automatisch machen. Und nichts ist da. Und davon abgesehen hast du, sind die Quick Assets jetzt auch alle verschwunden. Das ist ja auch ein richtig, richtig großes Ding für Epic gewesen, diese Quick Sachen zu machen. Und Quixel selber sagt, ja, wir haben, also Megascans, wir haben sehr viele Sachen dieses Jahr aufgenommen, da wird nächstes Jahr auch sehr viel neuer Content kommen, aber Das ist alles weg. Also niemand kann jetzt arbeiten.
Geht er denn inzwischen? Der hatte ja auch einen schlechten Launch, was Server, weil natürlich alle ihn ausprobieren wollten und alle geguckt haben, was wo ist.
Ja.
Hatte der allgemein einen sehr, sehr schlechten Start. Gut, das kann man für ein, zwei Tage dann irgendwie hinnehmen und vergessen, aber das heißt nicht, dass es gut ist.
Ja, also das ist nicht übersichtlicher geworden, weil sich jetzt zum Beispiel die ganzen Epic Assets mit anderen Assets vermengen. Die UEFN Assets sind da jetzt auch mit drin. Das ist sind die Fortnite Assets. Die sind halt auch da drin vermischt. Du hast also, das Ziel war ja eigentlich, mehr Ordnung reinzubringen, weil das war vorher schon nicht so gut organisiert. Jetzt ist es aber noch unübersichtlicher.
Stimmt, man kann ja jetzt alles in Fortnite machen. Vielleicht machen ja die Punkrats das nächste Gothic in Fortnite.
Oh Gott.
Das wäre doch ordentlich.
Ich finde, also ein paar Ansatzideen sind ja gut. Also zum Beispiel kannst du angeben, ob dein Asset mit KI verwendet werden darf, also ob man das zu Trainingszwecken verwenden darf und ob es überhaupt mit KI generiert wurde, darfst du filtern. Aber du musst diesen Haken bei der Suche jedes Mal antippen, das speichert der sich nicht. Und was hält die Leute davon ab zu lügen? Also niemand kann genau sagen, sind die Sachen mit KI gemacht worden oder nicht. Und was auch auffällt, dass ganz viele Assets von sehr minderwertiger Qualität sind und niemand weiß so richtig, woher das kommt. Da gibt es ganz viel Kram, der aus anderen Stores jetzt irgendwie reingeflossen ist, weil Epic hat da auch andere Stores dann zusammengefasst. Die wollten quasi alles zentralisieren, aber die Qualität ist sehr, sehr mannigfaltig. Das kommt auch noch mit dazu. Das Schlimmste ist aber wirklich, dass die Transparenz nicht da ist. Also du hast verschiedene Blog-Einträge, die ewig lang sind und nicht richtig formulieren können, was jetzt mit den Lizenzen eigentlich passiert. Und ob du jetzt zum Beispiel alte Unreal Assets, die kostenlos sind, auch für andere Engines benutzen kannst oder so und was davon betroffen ist, ob die Lizenzen automatisch aktualisiert werden und so, die sind sehr, sehr schlecht in der Kommunikation und insgesamt sind die Leute sehr unzufrieden.
Das ist unschön, das wird die Spieleentwicklung in den kommenden Jahren wahrscheinlich nicht positiv beeinflussen, so wie ich das jetzt höre von dir.
Ja, abschließend kann ich sagen, Epic muss sich da keine Mühe geben momentan, weil bei Unity sieht es noch viel schlimmer aus. Also die Asset Stores sind eine Katastrophe allgemein. Das war bei Marketplace schon nicht optimal, aber war besser. Deswegen haben sie da jetzt nicht so den Bedarf, da jetzt nachzuziehen. Aber sobald jetzt irgendein neuer Player kommt oder vielleicht eine neue Alternative kommt, dann muss Epic da ganz schön nachziehen. Und sieht sehr, sehr schade aus. Also ich hoffe, sie kriegen es in den Griff. Aber also, so gut die Engine ist, mit Store-Fronts haben sie es irgendwie nicht so. Und ich habe jetzt gerade auch so ein bisschen Sorge, wo meine ganzen Assets hinkommen und verschwinden. Ich gucke da sehr gespannt drauf, wie es da weitergeht.
Ein Team, das nicht mehr einen solchen Store oder Storefront oder sonstiges benutzen wird, ist das Team hinter Prince of Persia The Lost Crown. Das wurde nämlich aufgelöst, wie inzwischen bestätigt wurde. Und das ist natürlich eine traurige Sache. Die haben ein Spiel gemacht, das ja Manu dir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich wurde nie warm mit dem Stil, dem Irokesen, Undercut-Prinzen. Das hat mir nie so gut gefallen. Aber spielerisch war das ja tippitoppi.
Ja, war ein sehr schönes Metroidvania, war wirklich auch mal wieder eine schöne andere Art von Spiel bei Ubisoft und finde ich sehr, sehr schade. Also, dass Ubisoft da in diesem Dilemma ist, dann probieren sie neue Dinge aus, machen mit ihrer Lizenz andere Spiele, haben ja zwei unterschiedliche Prince of Persia Lizenzen rausgegeben an Studios, die unterschiedliche Spiele damit gemacht haben. Das andere ist das Roguelike, genau, das von den Leuten, die Dead Cells gemacht haben.
Genau.
Und POP The Lost Crown hat gute Kritiken gekriegt, hat sehr viel Lob bekommen, aber hat sich wohl nicht gut genug verkauft. Was ich echt schade finde, weil Ubisoft macht dann gute Sachen, die nicht die Ubisoft-Formel haben.
Ja.
Und dann wird diese Studio dafür abgestraft.
Da sieht man aber auch, am Ende ist es ja wurscht, offensichtlich, was wir sagen. Wichtig ist, ob ihr da draußen hingeht und es kauft.
Ja, ist halt leider so.
Das ist die harte Realität. Es wurde am Anfang gepitcht, so berichtet Video Games Chronicle und Eurogamer, von dem Team intern, dass man einen zweiten Teil macht und gute Ideen hat. Das wurde von Ubisoft dann aufgrund der schlechten Anfangsverkaufszahlen zu DLCs runtergekürzt. Dann wurden die DLCs auch nicht gekauft und jetzt gibt's halt keine Idee und guten Pitch mehr für einen zweiten Teil und erst recht keine Rechtfertigung, wenn es halt schon beim ersten Teil keine Käufer da draußen gefunden hat. Ja. Es ist ein Dilemma.
Leider, ja. In dem Kontext vielleicht noch, Ubisoft hat immerhin einen kleinen Teilerfolg, auch wenn das jetzt kein Erfolg war verkaufsmäßig, hat sich Star Wars Outlaws wohl doch okayisch verkauft. Also allein in Deutschland haben die jetzt den Sales Award bekommen mit 100.000 verkauften Kopien seit Launch. Klingt jetzt erstmal nicht so viel, aber wenn man das international hochrechnet.
Und die digitalen Verkäufe, die wahrscheinlich genau, ungefähr so 1 zu 10 mindestens sind, also dann haben wir eine Million digital auch verkauft.
Schätze ich jetzt auch mal so grob. Also von daher scheint das wohl doch dann wieder zumindest Eves Aussage gerecht zu werden, dass es so ein Longtail-Titel wird, weil natürlich die Lizenz dann halt sich doch irgendwie verkauft, weil dann doch viele Leute beim Vorbeilaufen sagen, ach, ein Star-Wars-Game, ach, ich habe mal wieder Bock auf ein Videospiel, hole ich mir, scheint da wohl dann doch funktioniert zu haben. Das heißt, dass unser Wunsch vielleicht sogar Realität wird, dass das Spiel nach und nach verbessert wird und die Kritikpunkte da ausgebessert werden.
Ja. Mhm. Ebenfalls verkauft wird der Analog 3D. Analog, die Spezialisten aus Nordamerika, die die Nachbauten machen von schönen Konsolen wie schon dem Sega Mega Drive / Genesis
oder dem Game Boy.
Super NT, ein Game Boy mit dem Analog Pocket. Die haben jetzt angekündigt ja schon länger, geteased, das Nintendo 64 nachzubauen in FPGA-Form. Also einen FPGA-Chip so zu programmieren, dass er die Hardware eines Nintendo 64 emuliert. Das Ganze kostet erstaunlicherweise mal weniger, als man gedacht hätte, nämlich 249 US-Dollar plus Versand und Steuern. Also kommt es auf ungefähr 290, vielleicht 300 Euro raus.
Wenn aber den Zoll nicht vergessen. Also ich habe mal Analog Pocket bestellt, da waren locker 50 Euro Zoll dabei, wenn nicht sogar mehr. Und das darf man hier nicht vergessen. Das gibt es in Schwarz und Weiß, die Black Edition und die White Edition.
White Edition und schon ausverkauft, also Black Edition noch zu haben aktuell.
Ja, tatsächlich. Und sieht wirklich dem N64 sehr ähnlich, also auch was die Form und so angeht. Und klar
haben sie wieder super Design, das können die einfach designen. Also gut aussehen und zum Hinstellen sind sie alle gut. Zum Zocken eigentlich auch nicht schlecht. Ich benutze meine in der Realität, in der echten Welt danach immer erstaunlich wenig. Am meisten Einsatz hat bei mir der Analog Pocket gerade, weil er aber im Dock ist und dann halt einfach wie so ein Mister funktioniert. Also Mister, auch ein FPGA-Alternative für Hardware-Emulation. Und das Ganze ist sehr, sehr spannend. Ich bin schon sehr, sehr heiß auf das Gerät. Ich habe zwei bestellt. In Weiß und in Schwarz.
Hat natürlich dann 4K-Auflösung und das Gamepad ist dann nicht mit Kabel.
Beziehungsweise zehnfache Auflösung der N64-Auflösung, also 240p mal 10 und das Ganze dann ausgegeben als Integer-Scale im 4K-Bild. Das wird also eine hochgerechnete Geschichte. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie das aussehen wird, weil manche Low-Poly-Geschichten, sagen wir ja häufiger auch in dem Cast, sehen gar nicht so super aus, weil dann die Schwächen dieses Looks eher erhöht. Was viel wichtiger wäre, dass sie gute Scanline-Filter haben, die halt dann die 240p 2D-Assets und alles unterstützen, um das Ganze so organisch und gut aussehen zu lassen, wie es damals 1996 ausgesehen hat.
Ich habe es jetzt nicht bestellt, einfach aus dem Grund, weil ich N64 dann doch eher in guter Erinnerung behalte. Und ich glaube, dass ich will ausformulieren. Ich glaube, Retro-Spiele im Pixel-Look haben super die schaffen super diesen Transfer auf moderne große Bildschirme mit solchen Geräten wie eben das Gameboy-Ding oder so oder auch die Ära davor. Aber ich glaube, die N64-Ära ist nicht dafür gemacht, auf modernen Retro-Konsolen wieder gespielt zu werden, weil die einfach zu klobig, zu
scheiße
wirkt, zu scheiße aussieht. Ich glaube nicht, dass das so ein tolles Spiel
ist. Gebe ich Manu völlig recht.
Ihr habt beide keine Ahnung und ihr müsstet ja einfach nur mal Wave Race 64 spielen, das nach wie vor unerreicht
ist. Das einzige Spiel aus der Ära, was gut ist.
Das einzig gute Nintendo 64-Spiel.
Nein, also auch Pilot Wings 64 hat ist absoluter Kult inzwischen, genauso wie auch F-Zero X.
Na gut.
Nein, ich kann diese Liste weiter fortführen. Ihr habt einfach Unrecht.
Wie lange geht die Liste denn noch?
Mario Tennis ist das beste Mario Tennis auf dem Nintendo 64.
Nein.
Doch, es gibt Titel, die jetzt nicht mehr so cool sind, wie sie früher waren. Also Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie sind sicherlich Dinge, die schlechter sind. Aber ein Diddy Kong Racing immer noch absolut spitzenmäßig. Das Mario Kart auf der Plattform, sicherlich umstritten. Da müsste man jetzt ins Detail gehen und den Battle-Modus noch hinzufügen, der auch ebenfalls Kult ist, was die Map-Angebote angeht. Wir können da ins Detail gehen und das werden wir machen, wenn das Analog 3D im angekommen ist und wir das Ganze
dann besprechen. Ich gebe Manu ja wirklich recht. Ich bin sonst eigentlich der Verteidiger von älteren Spielen. Und PlayStation 1, da würden mir sehr viele Titel einfallen, die noch funktionieren. Aber Nintendo 64 gebe ich ihm völlig recht. Also Wave Race ist die einzige Ausnahme. Das ist wirklich so ein Ding. Aus irgendeinem Grund funktioniert das auf Nintendo 64 immer noch am besten. Bestes Spiel. Bestes Wasserrennen. Aber der Rest ist, glaube ich, echt überholt. Ich glaube, ich würde noch mal so ein älteres Zelda spielen, tatsächlich. Mit
ich wollte gerade sagen, wir ballern einfach Ocarina of Time jetzt hier ins Nirvana oder was.
Ja, aber da gibt es ja die Remasters und auch die Nintendo, 3DS-Version.
Die sehen schöner aus, aber das ist immer noch genauso gut, auch es auf Original
herzustellen. Ich glaube, einige Leute werden so überrascht, wenn sie ihren Nintendo 64 nämlich anschließen und dann die Sachen daraus spielen. Weil
sie alle kein Retro-Tink 4K haben. Da gibt es eine Episode zu bei Insert Moin, wie ihr diese Klassiker schön aussehen lassen könnt, mit Upscalern, mit Scanline-Generatoren. Die müssen auch nicht 1.000 Euro kosten, die gibt es auch schon für 250. Genauso das, was auch das Analog 3D kosten wird. So, und 5 Euro im Monat kostet nur dieser schöne Podcast, wenn ihr da alle Episoden, alle Analysen, alle herzallerliebst erstellten Inhalte hören wollt. Da geht ihr auf steadyhq.com. Willst du, ne? Ja. Mhm. Das Schöne ist, du bist in jedem schon dabei.
Ich zahle trotzdem. Ich abonniere direkt. Ich will die alle hören, auch eure Folgen.
steadyhq.com/insertmoin und patreon.com/insertmoin. Wir sollten eine Spezialedition machen für Leute, die beides abonniert haben. Nee, das ist Quatsch.
Ja, die haben ja dafür ein doppeltes Los bei den Gewinnspielen.
Oh, wow. Bums, da habt ihr euren Mehrwert und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüssi.
Ciao. Ciao.
Was sagt Scooby-Doo am Ende immer? Gothic in 2D.